Ich wäre ja fast versucht, Herrn Dr. Sprang zu fragen, ob er Lust hat, mit seiner Frage das Panel zu eröffnen, feierlich.
Ja, ob das jetzt das Thema des Panels wird, weiß ich nicht. Christian Sprang, ich bin der Justiziar des Börsenvereins, Kollege von Susanne Barwig, die vorhin auf dem Panel saß. Es war eben die Anmerkung von der Kollegin Frohmann, dass man doch der Börsenverein und oder die VG Wort für Mikropayments aus KI sorgen sollte und das in so einem ähnlichen System wie bei Open Access Lizenzen. Und da schmerzte es doch so ein bisschen in meinem urheberrechtlichen Gefühl, weil wenn eins eben mit Mikropayments nichts zu tun hat, dann sind das Open Access Lizenzen. Alles, was unter Open Access Lizenzen fällt und je freier die werden, also je weniger Bedingungen daran geheftet werden, also zum Beispiel CC BY, wo nur die Urhebernennung noch verlangt wird, desto unmöglicher ist es dann, da irgendwelche Payments mit zu verbinden. Und das haut also auf keinen Fall hin. Das kann der Staat aber genauso erklären wie ich. Die Frage wäre eher, auch wenn man sich die Verwertungsgesellschaften anguckt, da ist es ja eben nicht die Mikropayments, die jetzt wirklich werk- und nutzungsbezogen sind. Das war wahrscheinlich, was die Kollegin im Sinn hatte. Sondern die Frage ist bei KI-Output, ob es dann eben doch um kollektive Wahrnehmung gilt, im Sinne der Wahrnehmung, wo eben die Payments dann auch nicht mehr werk- und nutzungsbezogen zugeordnet werden können, weil die ja durch eine Mühle gedreht worden sind, die es de facto unmöglich macht, so eine Zuordnung noch zu treffen. Es sei denn, man geht an die Ränder, wo jedenfalls wie vorhin demonstriert, ein Werk wiedererkennbar wird. Da kann man tatsächlich mit der individuellen Rechteinhaberschaft was machen. Aber ansonsten wird das auf eine kollektive Wahrnehmung rauslaufen. Und da ist natürlich die Frage, sollte man die Verwertungsgesellschaften damit beauftragen? Dann müssten es aber alle Beteiligten wollen. Und da liegen ja Vorschläge auf dem Tisch, von denen wir eben gerade auf der Autorinnen- und Autorenseite beziehungsweise auf der Übersetzerinnen- und Übersetzerseite noch nicht gehört haben, dass daran Interesse besteht.
Dann Frau Frohmann würde das gerne, glaube ich, noch vielleicht.
Machen wir uns gar nicht.
Ja. Vielen Dank. Und
ich meinte nicht in Bezug auf, dass Creative Commons Lizenzen alle irgendwelche Zahlungsmittel bei sich haben. Das nicht, aber die Art der Staffelung, wie Sachen immer ihre Informationen mit sich tragen, wie sie gesehen werden sollen. Also es ging mir jetzt da nicht um das Monetäre, sondern nur darum, dass es verschiedene Stufen gibt. Also dass nicht jeder eine Art Information in seine Metadaten hat, von wo es kommt, sondern auch, was die Person an Freiheit und Vergütungsvorstellung hat. Das war so gemeint.
Gut, also das macht die Sache nicht einfacher. und ich, weil ich von dieser Materie so gar nichts verstehe, würde ich wirklich gerne Ihnen gleich das Wort erteilen. Ich weiß nicht, wer den Anfang machen möchte.
Kann ich anfangen? Gut. Also vielen Dank für die Einladung. Ich finde es eine wirklich extrem spannende Tagung heute. Mit sehr vielen neuen Einblicken. Wir kommen ja mit diesem Panel letztlich noch mal an den Anfang zurück, nämlich zum Urheberrecht. Und ein bisschen will ich tatsächlich auch anknüpfen an das, was Frau Lauer-Ronsberg heute Morgen gesagt hat, die urheberrechtliche Lage ja sehr präzise und sehr gut geschildert hat. Und bei der Frage Umgang mit KI hat es sich bewährt, dass man tatsächlich immer dieses Input- und Output-Spiel spielt. Das heißt, man schaut zunächst auf den Input. Der Input, das sind die urheberrechtlich geschützten Werke, die genutzt werden, die gescraped werden und dann entsprechend für das Training genutzt werden. Und der Output ist dann das, was am Ende rauskommt. Und letztlich hat das ja auch Frau Lauber-Rönsberg ein Stück weit heute Morgen so gemacht. Und vielleicht gehen wir das einmal noch mal kurz durch und überlegen dann, wo kommen jetzt die Einsatzmöglichkeiten von Verwertungsgesellschaften oder vielleicht auch die großen Schwierigkeiten von Verwertungsgesellschaften, mit KI umzugehen. Denn Sie wissen natürlich, auch wir haben Riesenprobleme mit dieser ganzen neuen Entwicklung und wissen keineswegs schon abschließend, was wir für Lösungen hier präsentieren können. Also wenn wir das machen und beim Input anfangen, dann ist klar, das Vervielfältigungsrecht, Urheberrechtlich ist das Vervielfältigungsrecht betroffen, jedenfalls in dem Moment, in dem die bestehenden Werke in eine Datenbank eingestellt werden, um dann die Grundlage zu sein für das Training. Soweit ist die Sache klar. Was umstritten ist und nicht geklärt ist, ob das gesetzlich erlaubt ist, ob die ganze Sache unter die Text- und Data-Mining-Schranke fällt. Und hier kann man sehr unterschiedliche Auffassungen vertreten. Ich persönlich meine, es fällt nicht unter die Text- und Data-Mining-Schranke und glaube auch, dass es dafür gute Argumente gibt. Denn ich glaube, Frau Lauber-Ransberg hatte auch darauf hingewiesen oder irgendjemand anders dann in der Diskussion vielleicht auch, diese Schrankenregelung, diese gesetzliche Erlaubnis, die wir Schrankenregelung nennen, die hat den Zweck, dass sie der Informationsgewinnung dienen soll. Und nun kann man natürlich sagen, die Nutzung von den vorbestehenden Werken für Trainingszwecke, wenn da die Parameter rausgezogen werden, die dann für das weitere Training erforderlich sind, das ist schon auch eine Form von Informationsgewinnung. Aber ich glaube, man darf nicht aufhören bei dieser ersten Vervielfältigung, sondern man muss auch den nachfolgenden Prozess in den Blick nehmen. Und wenn man das tut, dann ist der Zweck nicht mehr Informationsgewinnung, sondern geht es weit darüber hinaus. Dann soll eben ein Tool angeboten werden, was für generative KI verwendet wird und für einen Output am Ende. Und insofern meine ich, gibt es an der Stelle gute Argumente, dass es nicht darunter fällt. Und wenn das der Fall ist, wenn es nicht darunter fällt, dann passieren da die ganze Zeit im gigantischen Ausmaß Urheberrechtsverletzungen, die übrigens selbst dann passiert sind, das ist ja auch schon gesagt worden, wenn es unter die Text- und Data-Mining-Schrankenregelung fällt, weil die ist erst seit 2021 in Kraft und alles, was vorher passiert ist, und jede Menge ist vorher passiert, das war urheberrechtlich nicht zulässig. Sie findet keine Anwendung, die Schranke, und dann ist das, was man machen kann, zu lizenzieren. Das, also Rechte einzuräumen für die Nutzung von vorbestehenden Werken für Trainingszwecke. Und das kann man natürlich unterschiedlich machen. Das können individuelle Verlage machen, die das teilweise, soviel ich weiß, auch schon tun oder jedenfalls versuchen, das zu tun. Das könnten natürlich auch theoretisch die Urheberinnen und Urheber selbst machen. Man kann das an der Stelle, Stichwort Micropayment-Systeme, das ist ja auch eine Form von Lizenzierung, das könnte man an der Stelle tatsächlich alles organisieren, aber ich glaube, irgendjemand hat das vorhin gesagt, Herr Sprang hat es, glaube ich, gerade gesagt, es müssen natürlich die Berechtigten der Verwertungsgesellschaft auch wollen. Jedenfalls in unserem Fall, weil bisher haben wir diese Rechte nicht. Das heißt, die Urheberinnen und Urheber und auch die Verlage bei uns gemeinsam müssen sagen, VG Wort, du kannst diese Lizenzen vergeben. Und da sind wir im Moment in einem Diskussionsprozess bei uns, was man da sich überlegen kann. Es ist auch nicht sinnvoll, einfach nur so loszulegen, sondern man muss sich das gut überlegen, ob das sinnvolle Lizenzmodelle sind, auch für wen man sie eigentlich schaffen will, ob es klug ist, gleich an die großen Tech-Unternehmen in den USA ranzugehen oder ob man vielleicht erstmal andere Lizenzmodelle sich überlegt. Das prüfen wir alles derzeit. Und man muss auch überlegen, ist es eigentlich besonders attraktiv jetzt für die Entwickler von KI, Rechte zu erwerben, die ja eher ein kleines Repertoire nur umfassen. Weil das deutsche Repertoire ist jetzt ja nicht so groß. Es ist jedenfalls kein weltweites Repertoire. Und da kommt man dann zu der Frage, wie könnte man es vielleicht vergrößern, dieses Repertoire, was man da anbietet. Und da gibt es traditionell für Verwertungsgesellschaften die Möglichkeiten, über Gegenseitigkeitsverträge das zu regeln, dass man halt mehr als nur das eigene nationale Repertoire in solch einem Fall vertreten kann. Also das muss man alles prüfen. Und natürlich muss man sich auch fragen, gibt es ein Interesse eigentlich auf Seiten der Nutzer, der Entwickler von KI, solche Lizenzen zu erwerben, auch wenn das Repertoire vielleicht nicht so groß ist. Und da würde ich persönlich jedenfalls meinen, das gibt es durchaus, und zwar mit Blick auf die Rechtsunsicherheit, die besteht. Es ist unklar, völlig auch unklärt an der Stelle, und muss nicht fürchten, dass irgendwann mal mein ganzes Geschäftsmodell zusammenbricht, weil da nämlich ein Gericht sagt, das sind alles Urheberrechtsverletzungen, die da begangen werden. So viel vielleicht zum Input. Und ich weiß nicht, ob wir weitermachen wollen noch mit dem Output oder ob wir erstmal Input diskutieren.
Lassen Sie uns ruhig, weil es ja schon sehr viel Input war für die Nicht-Experten. Aber vielen Dank, Sie haben das doch wie immer wunderbar klar dargelegt. Und ich muss auch sagen, da ist die Kluft auch wieder etwas kleiner, also zwischen der juristischen Wahrnehmung und der urheberischen Wahrnehmung sozusagen. Ich bin überrascht. Ich dachte tatsächlich, weil ich da in meiner kleinen Übersetzerin-Klausel sitze, ich dachte, es gäbe schon einen Konsens zwischen Verlagen und Urheberinnen, dass man das wünscht, dass es gemeinsam gewünscht wird. Aber da bin ich offensichtlich überhaupt nicht auf dem Laufenden.
Bitte. Gut. Ja, vielen Dank, dass Sie mich überhaupt eingeladen haben. Ich bin ja also gewissermaßen eine Importware. Ja, ich bin Geschäftsführerin der Literarmechaner. Ich weiß nicht, ob sehr viele von Ihnen im Haus wissen, wer das ist. Wir sind ein bisschen die kleine Schwester, ja, die jüngere kleine Schwester der VG Wort, mit ein paar Spezifika, die anders sind, aber jedenfalls die Autorinnen und Verlage vertreten wir auch von Sprachwerken. Wir haben ein bisschen auch im Bereich der Musiknoten zu tun, aber im Wesentlichen, sagen wir mal grosso modo, ist das Package an Rechten, das wir vertreten, im Wesentlichen gleichartig der VG Wort. Bei uns in der Literarmechaner ist ein Partnerschaftsmodell verwirklicht, das heißt, Autoren und Verlage nehmen gleichermaßen Einfluss auf die Willensbildung und das geht bei uns ziemlich harmonisch ab und das geht oft so weit und auch in diesem Fall, dass man sich auf gemeinsame Forderungen verständigt und da kommt dann die Literarmechaner ins Spiel, dass man gemeinsam als Branche, in dem Fall als Buchbranche, auftritt und Forderungen an den Gesetzgeber formuliert. Das ist jetzt nicht in allen Branchen so. Wenn ich an Filmhersteller und Filmschaffende denke, das sind sicher ganz andere Sachen. Da passieren ganz andere, hat man eine ganz andere Herangehensweise. Das ist bei uns von einer weitgehenden Harmonie geprägt. Also das einmal eingangs. Ich komme aus einem sehr kleinen Land, das wissen Sie, wo Kultur und Kunst aber einen sehr hohen Stellenwert hat und Kultur ist ein ganz wichtiges Exportgut. Ja. Die Verschränkung, es ist, glaube ich schon, ja, und es ist aber auch die Verschränkung zwischen Deutschland und Österreich, speziell was den Buchbereich angeht, extrem groß. Es sind die bedeutendsten österreichischen Verlage in den größten deutschen Verlagen verlegt. Also da gibt es natürlich massive Verschränkungen. Und weil der Herr Dr. Staats angesprochen hat, es geht immer darum, dass man möglichst viel Repertoire vertritt. Die Zusammenarbeit und der Repertoire-Austausch zwischen VG Wort und Literarmechaner macht das in unserem Bereich jedenfalls 90-95% unseres Geschäftes aus. Ja, also das nur, dass Sie ein bisschen eingangs wissen, aus welcher Ecke ich komme und wie wir hier einzuordnen sind. Herr Dr. Staats hat begonnen mit dem Output. Ich kann das Thema... Ja, Entschuldigung, mit dem Input. Ich bin Juristin und ich lebe im Urheberrecht, ich bewege mich dort und ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass man den Input zunächst einmal trennt. Das möchte ich bewusst aber nicht tun. Ich glaube, wir leben in Zeiten eines Medienumbruchs. Ja, mit dem muss man, mit diesem gesellschaftlichen Phänomen, zu dem muss man sich bekennen, vor allem wenn man Geschäftsführer in einer Verwertungsgesellschaft ist, weil unsere Aufgabe ist es, gesellschaftliche Phänomene einzuordnen und zu monetarisieren. Unsere Aufgabe ist es nicht, etwas zu verbieten, etwas auszuschließen. Es ist nicht unsere Aufgabe, über Ethik oder gesamtgesellschaftliche Problematiken zu diskutieren. Das muss an anderer Stelle geschehen. Aber unsere Aufgabe ist es, Konzepte und Lösungen anzubieten. Und wenn ich jetzt mal mir vor Augen führe, wir haben dieses gesamtgesellschaftliche Phänomen. Das ist aber für sich genommen nichts ganz Neues. Ja, wir haben einen Medienumbruch und sowas ist nicht ganz Neues. Wenn Sie, der Gesetzgeber hat in der Vergangenheit immer wieder mit derlei Bewältigung zu tun gehabt. Ja, das ist, wenn Sie an Senderecht denken, das war eine ganz fundamentale Erfindung. Ja, das musste eingeordnet werden. Oder, und es wurde heute auch schon immer wieder wiederholt, die Regelung der Privatkopie. Das war damals ein fundamentales Ereignis. Ja? Und wenn ich an die Diskussion bei uns denke, das war in den 80er Jahren, war unser Gesetzgeber noch sehr revolutionär und hat damals die sogenannte Leerkassettenvergütung eingeführt. Da war die Diskussion rund um das war ähnlich gelagert. Da ging es nämlich um Ängste, Kannibalisierung, Substitution. Was mache ich mit den Quellen, die urheberrechtlich geschütztes, nicht urheberrechtlich geschütztes Material enthalten? Da gab es Positionen, ich möchte mein Verbotsrecht aufrechterhalten. Ja, ich möchte lizenzieren, ich möchte es ganz ausschließen. Und dann hat der Gesetzgeber bei uns aber eben etwas gemacht, hat eine Schranke eingezogen, aber einen verwertungsgesellschaftenpflichtigen Vergütungsanspruch geschaffen, der für ein kleines Land wichtig war, ja, weil es hat einen Vergütungsanspruch im Inland behalten. Das ist wichtig, dass eine Vergütung im Inland, in einem kleinen Land im Inland eingehoben wird. Und er hat einen zweiten Aspekt besonders berücksichtigt, das ist eine Kulturförderung. Das ist für unsere, ich weiß nicht, ob das in diesem oder ob das in Deutschland auch so eine Ausprägung hat, aber bei uns ist das eine fundamentale Förderungseinrichtung. Es wurden nämlich über 50% dieser Einnahmen zugunsten von kulturellen und sozialen Fördermaßnahmen gewidmet. Und das ist bis heute ein ganz wichtiger Topf, woraus soziale Notfälle beteilt werden, aber dass auch kulturelle Maßnahmen gefördert werden können. Und unser Ansatz ist ein bisschen ein ähnlicher, die Übertragung dieses Modells in diesen Medienumbruch. Ja, die Übertragung eines Modells, das zum Beispiel ansetzt an den Abogebühren, ja, kennen wir. Wir kennen solche Modelle, wo der Betreiber in die Pflicht genommen wird. Der Kabelfernsehbetreiber zahlt auch pro Abonnent und so weiter.
Ja, also ja, aber Sie machen uns ja ungeheure Hoffnung, indem Sie auf diese Bahn brechen.
Ja, aber das ist ja das. Das will ich auch, ja. Und das ist, wenn ich das vortrage in Österreich, dieses Modell, dann stößt das normalerweise auf eine Zustimmung. Und das ist auch der Grund, warum sich die Autoren, Autorinnen, Übersetzer, Übersetzerinnen und die Verlage auf so ein Modell bei uns verständigt haben. Der einzige Nachteil: man braucht den Gesetzgeber wahrscheinlich. Und das wird ein bisschen dauern.
Ja, also Herr Jobi, möchten Sie gleich dazu etwas sagen? Ich habe den Eindruck.
Ja, gerne. Vielleicht nur kurz zu meinem Hintergrund. Ich arbeite bei der Corinth Media, ist ebenfalls eine Verwertungsgesellschaft. Wir sind eher im Bereich des privaten TV- und Radiomarkts aktiv, aber nehmen auch die Rechte der Presseverleger wahr. Das bedeutet das Presseleistungsschutzrecht. Und da komme ich eigentlich auch schon zum heutigen Thema. Diese Texte waren für die Chatbots in der Trainingsphase extrem wertvoll. Ja? Ja. Also wenn man sich die Frage stellt, ob überhaupt Pressetexte relevant sind für die Nutzung von KI-Instrumenten, ja? Diese Frage braucht man sich nicht zu stellen. Diese Frage ist schon ganz lange beantwortet. Ne? Das zeigt sehr deutlich, dass zum Beispiel für das Training von ChatGPT die Washington Post lizenziert hat. Ne? Und nicht nur die Washington Post, ein paar andere große Zeitungen. Das zeigt eins sehr deutlich, die aktuellen Texte, die kuratiert sind, die eine hohe journalistische Qualität haben, sind für diese Dienste extrem wertvoll. Ja. Mhm. Und nicht nur jetzt und nicht nur in der Trainingsphase, ne, Herr Staats hat es gerade ausgeführt, das betrifft im Prinzip auch die gesamte Aktivität dieser Dienste. Ja. Denn sie sind immer auf qualitativ hochwertige Input, auf qualitativ hochwertigen Input angewiesen, sonst werden die Ergebnisse schlechter. Ja. Diese Dienste sind, sie verlaufen eben algorithmisch gesteuert automatisch. Ne? Und wenn man sich dann die Frage der Lizenzierung stellt, ne? Es ist tatsächlich so, dass unabhängig davon, ob es jetzt vertraglich geregelt wird, also eine vertragliche Lizenz eingeräumt wird oder der Gesetzgeber tätig wird, der entscheidende Punkt wird sein, die Wertschöpfung zu spiegeln, die bei Chatbots, ja, zum Beispiel, na, um das jetzt einfach an einem Beispiel zu verdeutlichen, um das tatsächlich bei der Lizenzhöhe zu widerspiegeln. Ne? Mhm. Also Sie haben natürlich den Input, also das Training, Und dann werden die Daten weiter aggregiert, sie werden verarbeitet, sie werden verändert, etc. etc. Und dort passiert dann aber die Wertschöpfung. Ja? Und die große Herausforderung, und das ist eher ein wirtschaftlicher Punkt, die große Herausforderung wird sein, unabhängig davon, ob man vertraglich lizenziert oder der Gesetzgeber eine solche Lizenz festlegt, die Herausforderung wird sein, diese Wertschöpfung wertmäßig zu verankern in der Lizenzhöhe.
Ja. Und meinen Sie einfach, diesen Value Gap zu schließen oder?
Was meinen Sie mit Value Gap?
Also genau das, nicht? Also dieser Unterschied, also die Wertschöpfung, die durch die Urheber erfolgt und durch die und deren Verlage und das, was dann im weltweiten Maßstab an Einnahmen erzielt wird, durch diejenigen, die das verwerten oder verwursten, wenn ich Frau Budrich zitieren darf. Genau. Ja, aber das ist also auch da, Sie sehen, die Urheberin hört das gern, dass da die Wertschöpfung, die menschliche Wertschöpfung drinsteckt. Und wir haben aber auch einen Gast von der VG Bildwort, Frau Freischem. Ich weiß nicht, ob Sie dazu noch etwas ergänzen möchten, bevor wir uns zum Output vorwärts bewegen.
Mein Name ist Sandra Freischem, ich komme von der VG Bild Kunst. Wir erleben genau das Gleiche, was die Presseverleger auch erleben, ganz viel im Fotobereich. Wir haben vorhin dieses wunderschöne Beispiel gesehen mit dem einen Foto, wo dann auch noch dieses verschwommene Bild von der Bildagentur drin war. Und gerade von den Bildagenturen, die eben sehr wunderschön verschlagwortete, mit Metadaten und so weiter versehene Fotos im Internet zur Verfügung gestellt haben, natürlich dann immer mit ihrem Wasserzeichen, waren natürlich sehr, sehr hilfreich für dieses ganze Training von Bildgeneratoren, weil aufgrund dieser Verschlagwortung natürlich auch hinterher ein wunderbares Prompt setzen und so weiter alles möglich ist. Das war natürlich also eine Goldgrube für die Entwickler von Bild-KI. Da gibt es jetzt inzwischen auch schon die ersten Tendenzen, dass man da einerseits klagt natürlich jetzt gegen das, was es schon gibt, andererseits aber auch schon überlegt, inwiefern man da Lizenzen erteilen kann über eben diese Bildagenturen, dass die also mit KI-Bildentwicklern zusammenarbeiten, die eben Interesse daran haben, das auf einen rechtlich sicheren Basis zu stellen. Inwiefern man da in der Lage ist, vernünftige Wertschöpfung zu erreichen und wirklich zu sagen, man wird auch bezahlt dann für das Material, was man zur Verfügung stellt, im Verhältnis zu dem, was dann hinterher auch die Entwickler damit verdienen, die ja ohne dieses ganze Material eigentlich nichts hätten. Das ist dann die ganz andere Frage. Für uns, wir vertreten gerade in den Erstrechten, also diesen Vervielfältigungsrechten, die man eben auch für die Lizenzierung von solchen Bildentwicklungs-KIs benötigen würde, vertreten wir nur die bildenden Künstler. Die haben uns ihre Vervielfältigungsrechte übertragen. Die haben tatsächlich häufig deutlich weniger Probleme mit dem digitalen Bereich, weil sie eben sie arbeiten analog, sie arbeiten und verdienen auch ihr Geld hauptsächlich im analogen Bereich. Sie sind natürlich auch betroffen von den Nutzungen und von dem, was jetzt zum Beispiel als im Stile von ausgeworfen wird, wo man ganz deutlich nachvollziehen kann, dass da ganz massiv mit Werken eines Künstlers oder bestimmter Künstler eben trainiert wurde. Da könnte man natürlich auch über Lizenzen nachdenken. In den anderen Bereichen ist es bei uns wie bei der VG Wort auch, dass wir gar keine Vervielfältigungsrechte haben, dass wir also nochmal anders nachdenken müssten. Wir haben jetzt eine erste Zusammenarbeit in einem ganz anderen Bereich. Da geht es um Plattformlizenzierung, zum Beispiel mit Bildagenturen, sodass man da eben für die Fotografen auch die Rechte unter Umständen bei uns bündeln könnte. Im Filmbereich sieht es aber völlig anders aus, denn haben wir als dritten Bereich bei uns unter dem Dach, da ist sowas überhaupt nicht denkbar. Und in Anbetracht der vielen kleinen und häufig dann auch gegenüber solchen großen Nutzern oder Missbrauchern doch sehr hilflosen Urheber tendieren wir definitiv dazu, dass wir so eine gesetzliche Lösung gerne hätten, wenn es in irgendeiner Form möglich wäre, da etwas Ähnliches aufzustellen wie die Privatkopievergütung. Auch das ist heute Morgen mal ganz kurz angeklungen, dass es eben einfach hier was was anderes ist und dass es sich nicht so einfach übertragen lässt. Aber wenn man in diese Richtung weiterdenken könnte oder überhaupt mal anfangen könnte zu denken, wäre, glaube ich, den meisten UrheberInnen deutlich mehr geholfen, als wenn wir über das Thema Lizenzierung tatsächlich nachdenken.
Also da sind Sie ja die Experten. Und Herr Staats, bitte.
Ja, vielleicht nur noch eine Bemerkung zu dieser Frage. Natürlich kann man das mit einem gesetzlichen Vergütungsanspruch machen. Und vielleicht wäre es auch die einfachste Lösung. Allerdings, wie gesagt, man braucht den Gesetzgeber dafür. Und es wird, das haben wir gehört heute schon, es wird, weil das auf europäischer Ebene geregelt werden muss, mindestens bis 2025 dauern, wenn nicht länger. Das heißt, es vergeht jetzt erstmal unglaublich viel Zeit. Und in dieser Zeit passiert jedenfalls nach meinem Eindruck dann nichts, sondern es wird einfach weiter genutzt werden. Und wir schauen uns das alles an und sagen, vertreten jedenfalls, wenn man meiner Auffassung folgen würde, dass es nicht unter die Text- und Data-Mining-Schranke fällt, sehen wir uns an, wie da ununterbrochen wahnsinnig viele Urheberrechtsverletzungen begangen werden. Und das, muss ich sagen, fällt mir ein Stück weit schwer. Und deswegen finde ich, wir sollten jedenfalls versuchen, Lizenzmodelle uns zu überlegen. Wenn die nicht vernünftig umsetzbar sind, dann muss der Ruf nach dem Gesetzgeber vielleicht noch lauter werden, als er jetzt ohnehin schon da ist. Wenn der Gesetzgeber innerhalb von einem halben Jahr jetzt in der Lage wäre, einen gesetzlichen Vergütungsanspruch zu schaffen, der vernünftig wäre, verwertungsgesellschaftspflichtig und so weiter, wunderbar. Aber daran glaube ich nicht.
Ja, und das hat natürlich damit zu tun, und das gilt für Österreich wie für Deutschland, das ist ja erstmal auf europäischer Ebene geregelt werden muss, nicht wahr? Bevor es dann hier also in Österreich und in Deutschland umgesetzt werden kann. Aber Frau Cilak wollte dazu etwas sagen.
Ich glaube, es muss eine Parallelität geben. Ja? Wir müssen alles daran setzen, jetzt den unseren Bezugsberechtigten etwas anbieten zu können, das sie wollen. Und das kann meinetwegen auch eine Lizenzierung sein, wenn sie vernünftig geregelt ist und wenn sie einfach und rasch zu einem Ergebnis führt. Nämlich und kostengünstig. Kostengünstig ist es zum Beispiel nicht, wenn wir eine Klage gegen OpenAI, und dort haben wirklich viele, und wir sagen, es sind Urheberrechtsverletzungen stattgefunden, weil es kann nicht unter der TDM-Schranke passiert sein. Das ist möglicherweise alles Fair Use, aber wenn es unter das Ausschlussrecht fällt, wir können nicht OpenAI klagen, ja, um zu einer entsprechenden Vergütung zu kommen. Das heißt, es kann sich alles nur national und wenn nicht in Deutschland, dann zum Beispiel in Österreich stattfinden. Und da muss man relativ rasch entweder zu einem Modell und zu einem Lizenzierungserfolg kommen, aber das darf nicht darin ausarten, dass wir einzelne Anbieter hinauf und hinunter bis zum obersten Gerichtshof oder Europäischen Gerichtshof klagen, weil da sind die Transaktionskosten dann einfach viel zu hoch. Und deswegen glaube ich, man muss es parallel spielen. Ja? Wenn ich zurückdenke, und ich darf es trotzdem nochmal beanspruchen, das Privatkopiemodell, das hat man ja nicht von heute auf morgen bekommen. Das war ein irrsinnig langer Prozess. Da gab es unendlich viele Klagen davor von einzelnen Rechteinhabern, die auf ihr Ausschlussrecht pochten und tatsächlich der Meinung waren, ich kann das durchsetzen gegen die Gesellschaft. Also ich glaube, das ist etwas, was gemeinsam aktiv betrieben werden soll und muss. Und dazu muss man sehr genau hören, den Wunsch der Rechteinhaber, was sollen wir jetzt anbieten, in welchen Konstellationen. Und dann muss man es evaluieren, ist das vernünftig, können wir daraus zugunsten unserer Bezugsberechtigten auch einen Revenue erzeugen. Ja, weil die Transaktionskosten muss man immer im Blick haben.
Ich glaube, da herrscht Einigkeit. Also das ist eine hervorragende Idee, ist das zweigleisig anzugehen. Also die Zeit nicht zu, also die Zeit zu nutzen und beide Verfahren, ja, also damit zu beginnen. Aber Sie wollten dazu etwas sagen.
Ich wollte einfach nur kurz schildern, wie hoch die Rechtsdurchsetzungskosten waren beim Presseleistungsschutzrecht, und wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange. Ja.
Ja.
Also das erste Presseleistungsschutzrecht in Deutschland ist seit 2013 in Kraft. Und wir haben das als Verwertungsgesellschaft durchgefochten bis zum Europäischen Gerichtshof, ja, und sind dort leider gescheitert aus rein formalen Gründen. Die damalige Bundesregierung, die dieses Recht eingeführt hat, hat es leider unterlassen, diese Rechtsänderungen bei der Europäischen Kommission zu notifizieren. Und da kann man nur den Kopf schütteln, aber ja, das ist nun mal die Realität, ne? Mit anderen Worten, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, wir haben bislang 15 Millionen Euro aufgewandt, ja, um diese Rechte durchzusetzen. Ja. Und das alles wurde natürlich nicht aus einem imaginären Fonds gespeist, sondern von den Rechteinhabern.
Natürlich.
Das heißt, die Rechteinhaber haben das vorfinanziert, die deutschen Presseverleger, maßgeblich Axel Springer. Und ja, wir sind jetzt tatsächlich auf neuer Grundlage, auf der Grundlage des Presseleistungsschutzrechts nach der Urheberrechtsrichtlinie, sind wir einen Schritt weiter. Aber auch hier sind wir nicht am Ende. Ne? Und wir sind nicht am Ende in dem Sinn, dass tatsächlich adäquat für die Nutzung dieser hochwertigen Inhalte insbesondere von den großen Plattformen gezahlt wird. Ja.
Und also das heißt, der Kampf geht erst jetzt so richtig los?
Gott sei Dank nicht. Ne? Also wir haben schon viel
gekämpft. Nein, dabei geht auf
aber
jeden Fall noch eine Weile weiter.
Was ich eigentlich damit sagen will, ist, wir sollten uns nicht in solche kostenintensiven Auseinandersetzungen begeben bei der Lizenzierung von KI. Ich glaube, das, was Herr Staats von gut vorgeschlagen hat, es ist schon sehr essentiell, möglichst vertraglich zu Ergebnissen zu kommen,
ja,
und dann vielleicht parallel dazu einfach zu lobbyieren, auch beim Gesetzgeber, damit wir einfach eine solide gesetzliche Grundlage für diese Ansprüche haben, die einfach nicht in Abrede gestellt werden können. Ja? Das sind alles urheberrechtlich anerkannte Positionen, und die werden schlicht und einfach übergangen und ignoriert bzw. gescraped, ne, durch die großen KI-Dienste. Ne,
ja, aber dann ist es ja wunderbar zu wissen, dass die Rechtssicherheit, das Möhre, ja dienen könnte tatsächlich.
Ja.
Und vielleicht sind wir jetzt auch gut gerüstet, um zum Output überzugehen.
Ja, gerne. Wenn Sie erlauben, dann fange ich wieder ein bisschen an. Output, wieder zurück zu Frau Lauber-Rönsberg an den Anfang der heutigen Tagung. Das reine KI-Produkt hat keinen Urheberrechtsschutz, das ist unstreitig, die Sache ist klar. Es gibt verwandte Schutzrechte, sind denkbar im Bereich von Filmherstellung, bei Tonträgerproduzenten, bei Datenbankherstellern, das kann es geben, aber Urheberrecht nicht. Wir brauchen eine menschliche Schöpfung. So, dann kann man natürlich jetzt so Fragen stellen, wie ist es mit Prompts? Sind Prompts möglicherweise urheberrechtlich geschützt? Ich finde das immer so ein bisschen, da kommt man, glaube ich, leicht dann auf so ein bisschen auf Abwege, wenn man darüber zu lange nachdenkt. Jedenfalls, glaube ich, kann man sagen, dass jedenfalls in vielen Fällen Prompts nicht urheberrechtlich geschützt sind. Und ich wüsste auch nicht so ganz genau, wie man jetzt als Verwertungsgesellschaft tatsächlich mit der Wahrnehmung von Prompts umgehen sollte. Das würde, glaube ich, viele Fragen aufwerfen. Also in meinen Überlegungen jedenfalls in unseren Überlegungen haben die bisher nicht unbedingt die ganz große Rolle gespielt. Aber, und jetzt kommt es dann wirklich auch an das unmittelbare Geschäft der Verwertungsgesellschaften heute heran. Man muss sich natürlich die Frage stellen, was ist, wenn Nutzer von urheberrechtlich geschützten Werken gleichzeitig auch KI-Produkte nutzen und dafür vielleicht auch Vergütungen zahlen. Wie geht eine Verwertungsgesellschaft damit um? Und diese Frage kann sich stellen, zum einen, wenn, was Verwertungsgesellschaften teilweise machen, die VG Wort nur sehr wenig, aber beispielsweise die GEMA sehr viel, wenn man Titel genau für etwas, für ein bestimmtes Produkt, nenne ich es jetzt mal, weil ich offen lassen will, ob es urheberrechtlich geschützt ist oder nicht, für ein bestimmtes Produkt, ein Musikprodukt, wenn man dafür ein Recht vergibt, was man vielleicht gar nicht vergeben müsste, aber man bekommt jedenfalls eine Vergütung dafür, dann kann man so argumentieren, dass man sagt, dann ist doch kein Problem, die Vergütung gebe ich weiter an irgendjemanden, der mir das angemeldet hat. Ja, mag es auch eine Person sein, die, weil es ein reines KI-Produkt ist, schöpferisch nicht tätig gewesen ist, mag es ein Verlag vielleicht auch sein, der das auf den Markt gebracht hat. Kann man vielleicht vertreten, diese Auffassung, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit, aber egal, lässt sich vielleicht vertreten, wenn es wirklich um titelgenaue Abrechnungen geht. Mhm. Wenn man aber, wie beispielsweise bei der VG Wort und bei der Litera Mechana und bei der VG Bildkunst und bei Ihnen bin ich mir jetzt nicht sicher, aber doch, teilweise jedenfalls auch. Wenn man über Pauschalzahlungen redet, wenn also eine Gesamtsumme gezahlt wird, wie beispielsweise im Bereich der privaten Vervielfältigung, dann ist das natürlich ein Problem, wenn jetzt Geld, was da eingezogen wird, für urheberrechtlich relevante Nutzungen und als Urheberrechtsvergütung, wenn das jetzt auch für KI-Produkte ausgezahlt wird. Das halte ich schon für ein Problem, weil sie nehmen letztlich dort Geld weg, den Urhebern, und geben es an irgendjemanden, der da etwa ein urheberrechtlich nicht geschütztes Produkt geschaffen hat. Das ist schwierig, und deswegen sind wir jedenfalls dazu übergegangen, dass wir uns mittlerweile schon von den Autorinnen und Autoren bestätigen lassen, dass das, was sie bei der VG Wort anmelden, dass das nicht ein reines KI-Produkt ist. Manche von Ihnen haben das vielleicht schon gesehen bei Meldungen bei der VG Wort. Das ist relativ neu, und wir werden das auch für die Verlage machen, weil wir zumindest aufgrund einer derartigen Bestätigung dann erstmal die Annahme haben, es handelt sich auch nicht um ein solches reines KI-Produkt. Und wenn sich dann doch herausstellen sollte, dass es das ist, dann ist das nicht in Ordnung, um es vorsichtig zu sagen, an der Stelle. Man könnte es auch schärfer formulieren. Und dann bin ich bei einem besonders schwierigen Punkt, nämlich diese Mischfälle, die ja gerade bei dem Übersetzermodell eine große Rolle gespielt haben und auch in anderen Zusammenhängen, wo man nicht so genau weiß, ist das jetzt eigentlich ein KI-Produkt oder ist das schon eine urheberrechtlich geschützte Leistung? Und da wird es für Verwertungsgesellschaften richtig schwierig. Ja. Denn wir machen Massengeschäft, wir kriegen hunderttausende Meldungen. Wir können nicht anfangen, im Einzelfall zu überprüfen, ob das jetzt wirklich ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist oder nicht. Also wir müssen da pauschaler agieren an der Stelle. Wie weit wir das können, ist rechtlich nicht ganz klar. Es gibt auch gerade sehr aktuelle Entscheidungen des Oberlandesgerichts München, wo das Gericht gesagt hat, ihr dürft bei der Frage, ob ein Rechtsinhaber vorhanden ist oder ob eine Rechtsinhaberschaft besteht, dürft ihr nicht pauschalieren in irgendeiner Form, wo wir wirklich nicht genau wissen, wie wir mit dieser Problematik umgehen wollen. Jedenfalls, wir werden letztlich nicht umhin können, in irgendeiner Form Pauschalierungen anzusetzen an der Stelle, weil sonst wäre das Ergebnis, man könnte eigentlich gar keine Ausschüttungen mehr machen, weil man Einzelfallprüfungen kann man nicht bewältigen. So, also im Moment ist unser Ansatz deswegen an der Stelle, wenn es sich um ein reines KI-Produkt handelt, dann muss das gemeldet werden und dann gibt es auch keine Vergütung, oder dann darf das nicht gemeldet werden. Alles andere sehen wir jetzt erstmal als urheberrechtlich geschützt an und zahlen auch entsprechende Vergütung aus. Aber die Abgrenzung kann im Einzelfall natürlich ausgesprochen schwierig sein. Und deswegen haben wir uns auch im Zusammenhang mit dem AI Act sehr dafür eingesetzt, dass es eine Kennzeichnungspflicht gibt. Ja. Ist heute schon mehrfach angesprochen worden, der Wunsch oder der Ruf nach einer Transparenzpflicht. Ja, und Transparenzpflicht meint vor allem, dass die KI-Entwickler angeben müssen, welche Werke sie genutzt haben für das Training. Das wird unter Transparenzpflicht verstanden. Wir finden aber, dass eine Kennzeichnungspflicht am Ende, wo also bei dem Output gesagt wird, das ist ein KI-Produkt, ebenfalls extrem wichtig wäre. Leider ist es so ein bisschen unter die Räder gekommen. Jetzt weiß man ja schon gar nicht, ob schon bei der Transparenzpflicht ist ja zweifelhaft, ob die tatsächlich im AI-Act in irgendeiner Form ein niedergelegt wird. Ja. Bei der Kennzeichnungspflicht ist es, glaube ich, kann man fast schon die Hoffnung aufgeben, wenn ich das richtig sehe, dass sie in den AI-Act reinkommt. Das ist schade, weil das hätte uns die Sache an der Stelle mit Sicherheit sehr deutlich erleichtert.
Danke, aber es besteht keine Möglichkeit, dass tatsächlich dann alle Verbände Sturm laufen in Brüssel und sagen, wir möchten, dass sowohl die Transparenz als auch die Kennzeichnungspflicht Aufnahme finden?
Ja. Wir haben noch wenige Tage Zeit. Ja, also wenn das alles so läuft, wie das zeitlich geplant ist. Sie waren ja gestern dabei. Also ich glaube, jetzt die entscheidende Trilog-Sitzung ist, glaube ich, am 6. Dezember.
Genau.
Also nächste Woche.
Ja.
Und da wird es, wie gesagt, schon schwierig genug sein, zu versuchen, sich noch für eine Transparenzpflicht einzusetzen. Da kam gestern ja so ein bisschen Hoffnung wieder
richtig,
auf, abzuwarten von
Kennzeichnung. Also die Transparenzpflicht
noch. Das ist keine Rede mehr.
Ja, aber wenn das so ist, dass ohnehin also bereits für die Transparenzpflicht noch mal getrommelt werden muss, könnte man vielleicht die Kennzeichnungspflicht gleich mit. Also das wäre wirklich mein Wunsch. Und wissen Sie, Herr Staats, ich habe nicht vergessen, wie kurzfristig wir agiert haben, also bei der Umsetzung DSM-Richtlinie, also da haben wir auch sehr kurzfristig Papiere geschwärzt, nicht? Also wir haben wirklich also Stellungnahmen in letzter Minute, das war ja unser Volkssport damals. Also Sie sehen, ich hoffe sehr, dass sich das noch realisieren lässt bis zum Nikolaus. Frau Tillag.
Darf ich dann gleich ergänzen? Wir haben mit der Verteilungsproblematik gleichermaßen zu tun wie die Frage Wort. Wir lösen sie auch wie die Frage Wort, indem wir in Hinkunft abfragen bei den Meldungen. Du hast von 100.000 Meldungen gesprochen. Wir machen zumindest 30.000, 40.000 Meldungen im Jahr, die wir abwickeln in bestimmten Bereichen. Wir fragen es konkret ab bei den Rechten, bei den Urheberinnen, ob das Werk eine eigentümliche geistige Schöpfung ist. Ich glaube, dass man, du hast das Beispiel von der GEMA angesprochen, dort, wo es im Ausschlussrechtbereich tatsächlich eine werkbezogene Lizenz fließt, dass man da wahrscheinlich das geringste Problem hat, weil dann bin ich halt außerhalb des Urheberrechts und leite aufgrund meiner Treuhandschaft gegebenenfalls das monetarisierte, die monetarisierte Einnahme, wofür auch immer weiter. Wir haben diese Situation eigentlich nicht. Wir haben wohl Ausschlussrechte, wir kriegen keine Stücklizenzen dafür, keine werkbezogenen Lizenzen, sondern die Verrechnung erfolgt pauschaliter und wird angeknüpft im Audiovisionsbereich zum Beispiel an der Sendung. An einer Primärverwertung hängt die Sekundär- und Drittverwertung dran. Und deswegen sehe ich in diesem Bereich immer dort, wo ich an eine Erstverwertung in der Verteilung anknüpfen kann, noch nicht diese gigantische Problematik, weil dann habe ich den Filter, dann habe ich die Fernsehanstalt, die mir sicherstellt, das ist kein KI-generiertes Produkt. Denn gegenüber der Fernsehanstalt müsste der Rechteinhaber dann auch schon gelogen haben, weil das Interesse der Fernsehanstalt ist auch das an Transparenz und Wahrheit gelegen. Das heißt, diesen Filter, sofern ich den habe, glaube ich, kann man schon auf dem Vertrauen gleichermaßen, würde ich zunächst einmal wirklich vertrauen auf den Filter des Verlags, denn wer als Übersetzerin genannt ist, wer als Autor auf einem Cover genannt ist, der gilt zunächst einmal als Urheber eines Werks, das steht auch im Urheberrechtsgesetz. Und sofern ich diesen Filter des Verlags habe, würde ich meinen, das müsste zunächst einmal ausreichend sein. Wenn ich in manchen Bereichen, wo es um ganz pauschale Sachen, pauschale Verteilungen geht, wo ich diesen Filter nicht habe, dann muss man sich wirklich Gedanken machen, wie man mit dem umgeht, ob diese Bestätigung allein ausreicht, des Urhebers, ob ich nicht einen weiteren Filter, eine weitere Bestätigung von einer übergeordneten Instanz, ich sage zum Beispiel, Open Access wird bei uns vergütet, das darf aber nur auf Medienserver der Universität geschehen, das heißt, kann ich bei der Universität gegebenenfalls stichprobenartig anfragen, ob das überprüft worden ist oder dergleichen, da müsste man sich zusätzliche ergänzende Filter als Stichprobe für die Überprüfung der Angabe des Autors oder der Autorin einfallen lassen. Diese Überlegungen, da sind wir noch nicht so weit, aber das wird bei uns im Haus diskutiert.
Und wäre der Einsatz assistiver KI hilfreich?
Na, haben wir versucht zu klären, Einsatz von Software, ja, ob es eine vernünftige Software schon auf dem Markt gibt, die KI erkennen kann. Bisher ist die Aussage nein. Ja, es ist, bisher gibt es nichts wirklich, was hinreichend sicher wäre an der Stelle.
Ich verstehe. Aber Sie sagen ja auch, also es ist jetzt ganz am Anfang, also diese Überlegungen, was können wir tun, wie lässt sich das technisch umsetzen, das ist jetzt, das geht jetzt los, nicht wahr?
Ja, das ist wirklich ein Problem, was wir unmittelbar jetzt lösen müssen. Also bei dieser Frage Lizenzierung und neue Vergütungsmodelle und dergleichen, da haben wir ein bisschen mehr Zeit und auch ein bisschen mehr Spielraum. Bei der Frage, wie gehen wir mit dem Output um und wie können wir sicherstellen, dass tatsächlich so weit wie irgend möglich auch nur urheberrechtlich geschützte Werke vergütet werden, da sind wir unter Zeitdruck und müssen schnell Lösungen finden. Das ist jedenfalls meine Meinung.
Ja, das haben Sie so, dass ich glaube, dass wir sind uns der Dringlichkeit alle bewusst.
Und es gibt eben diese Schwierigkeit, wenn man das abgrenzen muss, also zum Beispiel dieses Beispiel von Hannes Bajor, was vorhin geschildert worden ist das urheberrechtlich geschützt? Ich glaube, es spricht vielleicht manches dafür, dass das nicht der Fall ist. Aber wenn das so ist, vielleicht ist es auch urheberrechtlich geschützt. Ich meine, wenn es in irgendeiner Form dann doch ein künstlerischer Ausdruck ist, dann ist es vielleicht doch urheberrechtlich geschützt. Aber es ist richtig schwierig, das zu entscheiden an der Stelle. Und in einer Verwertungsgesellschaft, und wir sind alle jetzt nicht irgendwie Organisationen mit Hunderten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern wir sind ja eher kleine Organisationen mit relativ wenig Leuten, kann man sich nicht hinsetzen und das im Einzelnen prüfen. Und selbst wenn man das tun würde, würde man am Ende nicht sicher wissen, ob es tatsächlich hält vor einem Gericht. Also da liegt schon ein Problem. Deswegen glaube ich, wird man, und ich hoffe auch, dass vielleicht die Rechtsprechung da ein Einsehen hat bei dieser Frage, werden Verwertungsgesellschaften auch bei der Frage der Rechtsinhaberschaft mit gewissen Annahmen und Vermutungen arbeiten müssen, weil sie sonst ihr Massengeschäft nicht mehr bewältigen können.
Ja. Ich verstehe. Ja, Herr Jovi?
Vielleicht nur kurz aus dem Bereich des TV- und Radiobereichs oder auch bei der Presse. Natürlich wird sowohl in Redaktionen, also unabhängig davon, ob es sich jetzt um TV, Radio oder Zeitungsredaktionen handelt, natürlich wird auch dort KI eingesetzt. Ne? Aber das entscheidende Kriterium ist natürlich, dass ein Mensch, ne, oder jemand aus der Redaktion tatsächlich am Ende das nochmal evaluiert und redaktionell final bearbeitet. Ja. Das ist jedenfalls für uns, na, der Punkt, wo wir sagen, okay, das ist dann auf jeden Fall ein Pressetext, na, der in eine Zeitungsausgabe eingeht, na, und der unter das Presseleistungsschutzrecht fällt. Na. Aber wie gesagt, es ist natürlich die Grauzone, ist groß, aber das ist jedenfalls der Weg, den wir jetzt bislang gewählt haben. Und jedenfalls aus Gesprächen weiß ich, dass natürlich KI eingesetzt wird. Also ich hab eine Präsentation gesehen von Axel Springer, die war schon wirklich beeindruckend. Aber da geht es nicht um die finale Redaktion von Texten, sondern da geht es eher um Einsatz von Hilfsmitteln bei der Recherche, bei der Überprüfung, teilweise auch bei der Zusammenstellung von Bild und Text und diesen Dingen. Aber es geht nicht darum, dass wir das haben, was üblicherweise als Roboterjournalismus.
Also die vorgefertigten genau. Wetterberichte, Sportberichterstattung. Ja, also bei Hannes Bayon bin ich mir ziemlich sicher, weil ich vor Jahren schon eines seiner sehr interessanten Experimente erworben habe für meine persönliche Bibliothek. Also da gehe ich doch stark von einer vorhandenen Schöpfungshöhe aus. Aber das würde mir Spaß machen, vielleicht. Vielleicht könnte mich die VG Wort einstellen, um das zu determinieren. Also nein, aber Scherz beiseite. Also wenn wir schon, die Frage ist tatsächlich, also wenn vorhin schon der Börsenverein und die VG Wort in einem Atemzug genannt wurden, also gibt es auch eine Möglichkeit, also gibt es also sozusagen Ressourcen zu poolen, also zusammenzuwerfen, einfach zu sagen, also dass in der Branche, ja, also auch Lösungen gemeinsam vielleicht entwickelt und gefunden werden können.
Also ganz ehrlich, das müsste man ja in den meisten Fällen sogar, weil es gibt häufig nicht den einen Rechteinhaber, ja. Sondern wir haben verschiedene Gruppen. Beispiel waren die Urheber und die Verlage. Bei uns sind es Urheberbildagenturen zum Teil und so. Also man muss natürlich gemeinsame Lösungen finden und sich an einen Tisch setzen und überlegen, ob man da vielleicht auch an einem Strang ziehen möchte, weil man dann einfach auch ein besseres Auftreten gegenüber den großen Tech-Giganten hat. Also im Zweifel muss man ja irgendwann auch denen gegenübertreten. Am Anfang sind sicherlich erstmal die kleineren, mit denen man vielleicht gute Lösungen finden kann, weil sie eben auch Interesse daran haben, Lösungen zu finden, um Rechtssicherheit zu gewinnen. Am Ende müssen wir ja doch aber an die Großen ran. Und da müssen wir auf jeden Fall alle zusammenarbeiten. Und da sehe ich auch nicht nur immer die beiden, also die Urheber und die, weiß nicht, Bildagenturen oder Verlage, sondern dann sehe ich wirklich auch die ganze Gruppe zusammen eigentlich, ja. Dass man da versucht, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und gemeinsam eine gute Verhandlungsposition einfach aufzubauen.
Ja, also das ist Musik in meinen Ohren, weil ich glaube auch, dass es die einzige Möglichkeit ist. Aber ich sehe auch also so viel Dialogbereitschaft und auch sehr, sehr kurze Kommunikationswege. Also das würde mich eher zuversichtlich stimmen, auch wenn ich die Komplexität wirklich nicht unterschätze. Das Das auf keinen Fall. Ich werde jetzt tatsächlich meine rituelle Frage stellen, also weil das ist natürlich auch, dieses Podium ist ja wieder traumhaft besetzt und vielleicht gibt es Fragen. Ich sehe schon, liebe Nina, bitte stell deine Frage oder deinen Kommentar.
Vielen Dank. Ich möchte einen kurzen Überblick aus Europa geben und dann möchte ich ein bisschen Wein in euren, Essig in euren Wein schütten und dann aber gleich auch wieder Wein hinter dem Essig hinterher. Okay, Europa. Patricia, seit etwa einem Jahr sind tatsächlich sehr viele Föderationen gemeinsam auch mit den Verbänden, zum Beispiel der IFRO, das ist der Weltverband aller Verwertungsgesellschaften, Bild oder auch Text, sehr dabei, den EUI Act zu begleiten. Die Ursünde zum Thema Kennzeichnung oder warum machen wir da keinen Bembel drauf, ob das ein KI-Produkt ist oder nicht, das hat die Motion Picture Alliance schon im Mai 2022 begangen, denn sie ist zu MEPs gegangen und hat gesagt, nee, das können wir nicht machen. Wir können nicht den armen Kinogänger, die Kinogängerin damit verstören, dass wir ihnen sagen, dass Harrison Ford viel älter ist in Indiana Jones, weil wir ihn nämlich künstlich gedeaged haben. Und deswegen möchten wir keine Kennzeichnung. Das haben die MEPs im Mai 22 noch verstanden. Dann Oktober 22, ja Helga, du wirst es dir vorstellen können, aber genauso war es. Im Oktober ist ja dann ChatGPT durchgestartet und dann fingen wir an, diesen AI-Act, der dann plötzlich zu einem Schichtkuchen wurde, niemand hat KI innerhalb von generativer KI mitgedacht, zu begleiten. Und wir powern ohne Ende. Wir machen offene Briefe, geschlossene Briefe, direkte Briefe. Wir sitzen bei der Kommission, wir sitzen bei den MEPs, wir arbeiten kreuz und quer zusammen. Was wir jetzt noch machen können, am Freitag ist ein Co-Reper-Treffen, danach können wir noch mal gucken, ob Deutschland, Italien und Frankreich wieder zu Sinnen gekommen sind oder ob sie weiterhin getrieben von Mistral und Aleph Alpha, das sind so zwei kleine Start-ups, die gerade ein bisschen Terror machen, ob die wieder zu Sinnen gekommen sind. Vor dem 6., wir könnten jetzt zum Beispiel noch Axel Voss beim Wort nehmen. Axel Voss ist ein Europaabgeordneter, der sagte, ich kann moderierend tätig werden, ich bin hier der Hauptreporter dieses AI-Acts. Wenn ich noch was machen kann, Stakeholder-Dialog, schreiben Sie mir. Nehmen Sie ihm mein Wort, liebe Kollegen und Kollegen, schreiben Sie ihm, können Sie auch auf Deutsch, müssen Sie nicht in anderen Sprachen machen. Ob wir am 5. nach Straßburg fahren und dann wieder demonstrieren, weiß ich nicht, wer hat Zeit, weil eigentlich sind wir beim 6. alle beim Börsenverein und betrinken uns. das war jetzt das Brüsseler Bulletin, aber wir sind beschäftigt. Jetzt Essig in Wein. Es ist sehr, sehr schön, dass es Verwertungsgesellschaften gibt, denn ihr seid mein Inkasso. Ihr seid überall dort, wo ich nicht sein kann und sammelt Geld für mich. Ich habe jedoch Tendenzen aus den Erwerbsautorinnen verschiedenen Gruppen. Die möchten gar keine Lizenz erteilen, weil sie nicht diese Maschine füttern wollen, die dafür gedacht ist, sie zu substituieren. Das kann sich ändern. Das ist im Moment noch aus der Verletzung heraus. Es kann auch sein, dass man sagt, wir können zeitlimitierte Lizenzen machen, spezifische Lizenzen für spezifische Wirkungsgrade. Lassen wir uns mal kurz nicht von OpenAI, Microsoft, Meta und Alphabet irgendwie irritieren. Das kann es geben. Aber bevor es zumindest über Lizenzen, wie sie ausgestaltet sind, an den Gesetzgeber geht, würde ich den kleinen Rat geben, fragt nochmal die Autoren und Autorinnen, Übersetzerin, ob sie es wollen. Vielleicht wollen sie es gar nicht. Das könnte durchaus sein. Und ja, Robert, ich sehe dich schon winken. Und noch ein bisschen Essig. Wenn wir davon ausgehen, dass es nicht unter Text- und Data Mining fällt, sondern unter Machine Learning, haben wir es mit einer neuen Nutzung. Neue Nutzung fällt unter die Berner Konvention, nämlich Artikel 9, 1 und 2. Das heißt, ich und nur ich als Urheberin, nicht mein Verlag, niemand, kann entscheiden, was damit geschieht. Das hat auch niemand übertragen an den Verlag. Jetzt wieder zum Wein. ich finde es hervorragend, wie die Buchbranche agiert zusammen. Das ist einzigartig, wirklich Verwertungsgesellschaften, Verlage, Autoren und alle. Das ist nicht üblich, in anderen Branchen gehen sie eher gegeneinander vor, weil Filmindustrie möchte keine Bembel drauf haben, Musikindustrie möchte vielleicht, oder Spotify, möchte lieber Geld verdienen mit KI-Musik und jetzt nicht unbedingt allzu sehr sagen, was alles KI ist, genauso in der Games-Industrie. Deswegen auch mein ausführlicher Dank an diesen Zusammenhalt. So, fertig.
Danke, Nina. Und ja, bitte, Herr Schatz.
Ja, vielen Dank. Also deinen letzten Worten kann ich wirklich sehr, sehr zustimmen. Und ich glaube, das ist eben tatsächlich ein Bereich, wo auch meine Wahrnehmung so ist, dass es wenig Gegensätze gibt zwischen Urhebern und Verlagen, die wir vertreten, sondern dass tatsächlich da sehr intensiv gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Und das ist, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, wie man diese Sache stemmen kann. Aber Nina, zu dem Punkt, vielleicht wollen Urheberinnen und Urheber gar nicht, dass ihre Werke für KI genutzt werden. Wenn man über eine Lizenzlösung nachdenkt und über eine Verwertungsgesellschaft, dann setzt das sowieso voraus, dass der Wahrnehmungsvertrag geändert wird. Und es gibt immer die Möglichkeit, dass auch Einzelne sagen, sie wollen das nicht, dass dieses Recht über eine Verwertungsgesellschaft wahrgenommen wird. Das ist also kein Problem. Jedenfalls vertraglich ist es kein Problem, dass eine Urheberin oder ein Urheber sagt oder auch ein Verlag, nein, ich bin nicht dabei. Macht das ohne mich. Ich will diese Rechte der Verwertungsgesellschaft nicht einräumen. Das ließe sich organisieren. Und ich würde auch immer dafür sein, auch wenn man über einen gesetzlichen Vergütungsanspruch nachdenkt und über eine Schrankenregelung, dass man eine Form von Opt-out ermöglicht, auch bei einem gesetzlichen Vergütungsanspruch. Mhm. Das haben wir übrigens auch von Anfang an gesagt, als noch die Text- und Data-Mining-Schranke in Brüssel diskutiert wurde und wir immer gesagt haben, das geht nicht ohne Vergütungsanspruch. Ja? Wir wurden nicht gehört, aber wir haben auch immer gesagt, der Opt-out sollte trotzdem bleiben, weil es kann natürlich Gründe geben, warum Urheber und Urheber sagen, sie wollen auch unter eine solche Schrankenregelung nicht fallen, sie wollen einfach gar nicht, dass ihre Werke in irgendeiner Form für Text- und Data-Mining genutzt wird. Und ich finde, das muss man respektieren, nicht zuletzt aus urheberpersönlichkeitsrechtlichen Gründen. Aber das lässt sich bei einem Vergütungsanspruch durchaus juristisch so konstruieren, wenn der Gesetzgeber dort tätig wird.
Ja, vielen Dank. Und das führt uns auch wieder zurück zu dem, was Holla Barunsberg heute Morgen gesagt hat, also dass wir das Urheberrecht immer zusammen mit dem Persönlichkeitsrecht denken. Ich würde so etwas wie eine letzte Runde, falls Sie noch etwas anmerken wollen. Ich fand, es war ein sehr, sehr aufschlussreiches Podium. Möchten Sie noch etwas ergänzen? Denn wir haben tatsächlich, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so kurzweilig wird, aber das war's. Aber wie gesagt, ich möchte Ihnen gerne, wenn Sie noch etwas abschließend bemerken möchten, bevor ich Sie in den Abend entlasse.
Also vielleicht nur kurz zu den Aussagen von Axel Voss gestern bei der Konferenz. Da war er kurz eingeblendet. Es ist tatsächlich schwierig. Ne? Wir haben uns auch zum Beispiel im Pressebereich sehr stark dafür eingesetzt, dass KI-generierte Texte gekennzeichnet werden. Ne? Also es wurde schon alles, denke ich, ausgeführt. Und die Transparenzverpflichtung wollen wir wirklich hoffen, dass sie kommt. Es gibt ja durchaus Chatbots zum Beispiel, wie you.com, die freiwillig angeben, welche Quellen sie genutzt haben. Ne? Ja. Im Übrigen eine Gründung von Richard Socher, der eigentlich aus Sachsen kommt und schon sehr lange im Silicon Valley tätig ist. Und es geht auch anders. Ja? Also nur...
Also ist der Antipode von Sam Altman gewissermaßen.
Ja, ich weiß nicht. Aber es geht gar nicht darum, dass jemand sich konstruktiv verhält oder nicht. Es geht einfach letztendlich um eine Pflicht, sich transparent zu verhalten. Und das schafft dann wiederum Transparenz im Markt, ne? Auch zwischen den einzelnen Anbietern. Ne? Das ja. ist wichtig. Ne?
Mhm. Aber vielen Dank für die. Das heißt, es ist machbar. Also natürlich, es ist ja auch schön, natürlich, wenn wir eben auf diese natürlich. Präzedenzfälle verweisen können. Also ich nehme mit, wenn ich mich richtig erinnere, hat Axel Voss gestern doch einfach gesagt, liebe Urheber und Urheberinnen, präsentiert mir Lösungsvorschläge. Also, oder habe ich mich da verhört? Er mag es etwas anders ausgedrückt haben, aber so habe ich ihn
verstanden. Nee, das habe ich auch so verstanden. Genau. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was wir tun müssen. Und ich glaube, diese Parallelität, also Lizenzmodelle als schneller Lösungsweg, jedenfalls sorgfältig prüfen und vielleicht auch machen, jedenfalls in bestimmten Umfang. Das ist das eine. Und das andere ist jedenfalls mit einer neuen EU-Kommission Vorschläge auf den Tisch legen, wie man die Problematik auch durch den Gesetzgeber regeln kann. Und da wär mein Petitum, dass man versucht, bei Lösungsvorschlägen durch den Gesetzgeber im Bereich des Urheberrechts zu bleiben und nicht sich so aus dem Urheberrecht herauszubewegen, vielleicht mehr über so eine Art von Kulturförderung, sozialer Förderung oder so etwas nachzudenken. Ich wäre immer dafür, dass man versucht, sich im System des Urheberrechts weiterhin zu halten. Und wir haben Beispiele, wie man das machen kann. Schrankenregelung ist ja nichts Neues, Vergütungsansprüche sind auch nichts Neues. Und wie man die bestmöglich konstruiert, darüber müssen wir nachdenken. Und das müssen wir dann tatsächlich Herrn Voss und anderen entsprechend vorschlagen.
Also ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wieder so konstruktiven und freundlich kämpferischen Ansatz. Also ich bin sehr glücklich mit dem Ausgang dieses Panels. Ich weiß, das ist für Sie alle sehr viel Arbeit bedeutet, aber ich kann nur sagen, frohes Schaffen.
Ganz herzlichen Dank.